ARD.
Hallihallo, diese lockere Begrüßung muss erlaubt sein, meine sehr verehrten Damen und Herren. Wir sind es wieder, Ihr beliebter Podcast Raus aus der Depression. Ein Podcast, wem sage ich das, von NDR Info in Zusammenarbeit mit der Stiftung Deutsche Depressionshilfe und Suizidprävention. Ich habe das große Vergnügen, der Schirmherr dieser Stiftung zu sein. Und wie immer mit im Studio der Experte, der Vorsitzende der Stiftung, Herr Prof. Dr. Ulrich Hegel. Herzlich willkommen.
Grüß Gott, Herr Schmidt. Doppelspitze haben wir, sagen wir immer. Gell?
Und wir wissen das traditionell, es gibt nichts Erfolgreicheres als Doppelspitzen. Wir haben heute einen fantastischen Gast, die vor Energie nur so sprüht, wenn ich das mal sagen darf. Ja? Herzlich willkommen, Katrin Wessling.
Danke.
Als was stelle ich Sie denn vor? Als Autorin, als Influencer?
Ja. Ja, also auf jeden Fall sehr viel mehr Autorin als Influencerin.
Ja. Ja. Aber Sie arbeiten auch als Influencerin.
Ja, also wenn man so eine Kooperation im Jahr mit einem Brillenhersteller als Influencer betrachten möchte, dann ja.
Ja, ja. Ein Brillenhersteller. Ja. Wir nennen keine Markennamen, aber vielleicht kann man es raten. Ist das so aus dem Norddeutschen, wo die Brille heißt wie der Chef, der schon in
Nein.
Gut, alles klar. Sie zu Hause können das ja nicht, oder was heißt zu Hause, auf einer Parkbank oder im Supermarkt oder wo immer Sie uns hören, Sie können das ja nicht sehen, aber es gab hier eine Begrüßung zwischen Frau Wessling und Professor Hegel. Liebe alte Bekannte, wo haben Sie sich zuletzt gesehen?
Beim SWR Nachtcafé, als Herr Backes noch moderiert hat.
Grüße damals. An der Stelle.
Ja,
mittlerweile macht es der fabelhafte Kollege Michael Steinbrecher. Das ist also wie lange her? 10, 15 Jahre?
Ja, sehr lange her. Wir waren dann noch alle in diesem wunderschönen Schloss oder so, war das?
Ja, in Ludwigsburg.
Ja, genau. Ja. Und dann dieses Hotel, teures Essen, war fantastisch.
Ja, man sitzt dann immer hinterher noch und erzählt das, was man leider in der Sendung vergessen hat.
Das Richtige, das, was man eigentlich sagen wollte.
Richtig gut. Ja. Und das Thema war?
Depressionen.
Auch schon, ja. Also war schon. Das ist ja mittlerweile richtig ein Longseller.
Ja, aber damals war es schon noch ein großes Tabu im Fernsehen. Ich weiß auch noch, dass ich damals wirklich tatsächlich hatte mein erstes Buch geschrieben über Depressionen und ich bin damals wirklich noch überall eingeladen worden, weil das so ein Novum war, vor allem, dass eine damals junge Frau darüber spricht. Ja.
Das würden Sie auch sagen, das ist mittlerweile enttabuisierter.
Ja. Also das merkt man ja auch an diesem Podcast und an den Gästen. So, ich meine, sogar irgendwie wahnsinnig berühmte Fußballer sprechen mittlerweile darüber. Das ist auch sehr gut so. Begrüßen wir.
Jeden Fall.
Ja, aber das ist toll, weil das hat ein bisschen so einen Schneeballeffekt. Ja. Ich höre dann vielen, ich habe den und den gehört und deswegen komme ich auch. Nicht? Also,
ja.
Also wenn, jetzt mal um einen Namen zu nennen, wenn jemand wie Howard Carpendale, der nun wirklich ein Haushaltname ist, aber wir hatten natürlich unglaublich viele, auch Sportler und so weiter.
Genau.
Dann sag mal, da kannst du hingehen.
Also es gibt natürlich schon noch Bereiche, wo es tabuisiert ist. Ich glaube zum Beispiel in der Politik. Also ich kenne jetzt nicht besonders viele PolitikerInnen.
Ja, Michael Roth, der mittlerweile aus der Politik ausgestiegen ist, den hatten wir auch schon. Mhm. Ja.
Aber so insgesamt einfach, glaube ich. Also ich weiß auch von Freunden und Bekannten, dass zum Beispiel Burnout immer noch ein sehr großes Tabuthema dort ist, weil man als Politiker oder auch als Sprecher oder irgendwas in der Fraktion halt einfach durchhalten halt einfach eine Währung ist. So. Ja. Also irgendwie bis nachts um 4 da in einer Sitzung sein können und so weiter. Ja. Und ein Burnout gilt das schon auch immer noch als großes Tabu zum Beispiel.
Da können wir ja vielleicht gleich mal, Herr Hegel, Burnout ist natürlich was völlig anderes als Depression, ne?
Ja.
Oder?
Ja klar, das ist ein Sammelbegriff. Ne? Genau. Da sind Menschen drin, die haben vielleicht nur eine Überforderung, tatsächlich eine berufliche Überforderung, und da sind welche drin, die haben eine echte Depression, was mit Überforderung vielleicht auch gar nichts zu tun hat, denn man fühlt sich ja immer überfordert in der Depression, auch immer praktisch nichts zu tun hat, ne? Das ist ja eingebaut, dieses Erschöpfungsgefühl und Überforderungsgefühl. Und das ist ein bisschen ein Modebegriff, ne? Der den Vorteil hat, dass man unter diesem Label sich leichter Hilfe holt. Denn das Tabu ist ja nicht weg. Ne? Denn viele Erkrankte haben schon eine hohe Hürde, sich selber das einzugestehen, dass sie eine Depression haben und sich Hilfe zu holen. Ne? Das hören wir auch in den Podcasts immer wieder, dass dieser Schritt immer noch schwierig ist.
Ja, wobei ich habe schon das Gefühl, dass mittlerweile vielen Leuten klarer ist, dass ein Burnout eigentlich auch ein anderer Begriff für eine Depression sein kann. Also ein Schickkarara in vielen Anführungsstrichen. Wir kennen ja alle dieses Klischee, wenn man einen Burnout hat, hat man richtig gebrannt, hat richtig abgeliefert und performt und deswegen darf man jetzt auch erschöpft sein und eine Depression haben. Aber also zumindest in meiner Bubble ist es so, dass die Leute, wenn man sagt, da hat jemand einen Burnout, eigentlich alle wissen, er hat eine Depression.
Tatsächlich,
Ja.
Sie haben ja, wenn man das so sagen kann, eine lange Karriere in Sachen Depression hinter sich.
Ja, die Gott sei Dank mittlerweile sehr viel flacher abläuft, aber ja, meine 20er habe ich definitiv in Kliniken und bei Therapeuten verbracht, ja.
Wann war so das erste Mal, dass Sie damit zu tun hatten?
In meiner Jugend tatsächlich schon, also als ich in die Pubertät gekommen bin, ging das schon los. Und richtig schlimm ist es tatsächlich, als ich in Köln gewohnt habe. Ich bin dann nach Köln gezogen zum Studium und habe hier meine erste ganz schwere Depression bekommen, die mich auch das erste Mal in die Psychiatrie gebracht hat, ja.
Der Weg in die Psychiatrie, war das von Ihnen freiwillig oder mussten Sie von außen dazu gezwungen werden?
Nee, also ich wusste irgendwann, dass ich Hilfe brauche. Ich war tatsächlich auch suizidial. Ich war also wirklich am Ende. Ich glaube, also es gab nur noch eine einzige Depression in meinem Leben, die so schlimm war wie die. Und ich war wahnsinnig froh, dass ich Hilfe bekommen habe. Also der Arzt, bei dem ich damals war, der hat gesagt, alles das, was Sie erzählen, geht gar nicht. Hier ist eine Adresse von der Klinik, rufen Sie da an. Und dann haben die mich auch relativ schnell aufgenommen. Es war eine Tagesklinik an der Alteburger Straße.
Und ach so, die kenne ich, ja.
Ja, und die war unglaublich gut. Also das war die beste Klinik, in der ich jemals war, zumindest damals, ja.
Ja, das ist so, also gut, das ist jetzt eine Weile her, aber da ich in Köln lebe und wir das jetzt heute hier in Köln aufzeichnen, also die kenne ich vom Vorbeigehen. Das ist ja toll, dass man mal da so ein rundum positives Urteil hört, denn oft wird dann gesagt, ja, aber eigentlich erleben wir es eigentlich nie, dass die Patientinnen oder Patienten dann sich negativ lassen, sondern alle sagen, ich hätte schon früher die Angst vor der Klinik überwinden sollen. War das bei Ihnen auch so? Hatten Sie erst so ein bisschen einer flog übers Kuckucksnest, Vorstellungen von so einer psychiatrischen Klinik, oder?
Ich war vor allem wahnsinnig traurig. Also ich war enttäuscht von mir und wahnsinnig traurig, dass ich da drin war. Also das ist einfach ein schreckliches Gefühl, da zu sein und sich eingestehen zu müssen, ich bin so krank, dass ich an keinem anderen Ort gerade sein kann und dass ich alleine nicht schaffe. Das ist irgendwie mit wahnsinnig viel Scham behaftet und vor allem, ich war gerade nach Köln gezogen, um zu studieren. Ich dachte, mein Leben geht los und dabei ist mein Leben einfach komplett an die Wand gefahren. Das war schrecklich.
Was haben Sie denn studiert?
Germanistik, Philosophie und klassische Philologie.
Gut, aber unsere Philosophen sind ja eigentlich direkt gute Launebären. Ne?
Ja, wir hatten auch jeden Freitag das sogenannte Selbstmordseminar. Die Frage von dem Seminar war, es hieß tatsächlich Selbstmord. Ich weiß, es ist kein guter Begriff, sondern sollte Suizid, aber ob Selbstmord die Lösung wäre. Und wir haben die ganze Zeit nur über Sartre und Camus gesprochen. Und zwar jeden Freitag 17 Uhr, es war so schrecklich. Danach ging es mir mal nicht gut.
Ja. Aber wenn Sie jetzt sagen, Tagesklinik, wie läuft es denn ab? Man ist dann von wann bis wann?
Ich glaube von 9 ungefähr bis um 17 Uhr oder so ungefähr da und an den Wochenenden meistens nicht.
Und dann geht man nach Hause?
Dann geht man nach Hause,
ja. Aber wie kriegt man das denn in den Griff? Ich kann doch nicht sagen, bis 17 Uhr bist du behandelt und danach passiert eh nichts mehr.
Na, man wird ja meistens auch medikamentös eingestellt dann am Anfang. Das heißt, nach und nach wirken natürlich auch die Medikamente.
War das für Sie ein Problem, Medikamente zu nehmen?
Gar nicht. Ja. Also ich wusste, ich bin schwer krank und ich brauche unbedingt Hilfe. Ich hätte alles dafür gemacht. So. Und also man wird ja am Anfang sehr stark aufgefangen. Da wird ja erstmal eine Krisenintervention gemacht und so weiter. Und man darf nicht trinken in der Zeit. Also man geht auch nicht feiern oder irgendwas. Man ist halt einfach sehr so runtergebremst und hat ja immer diesen Anker, auch über Nacht, wenn es schlimm wird, ich weiß, ich kann am nächsten Morgen dahin und mit jemandem sprechen. Und ich fand das ehrlich, ich war sehr oft auch in Kliniken, wo ich übernachtet habe und die waren für mich persönlich viel, viel schlimmer, weil die einfach sehr oft sehr vernachlässigt werden von den Krankenhäusern. Also was den, sagen wir mal, Komfort angeht. Also es sind wirklich oft die allerletzten Bruchbuden, in denen man da ist, so, wo auch über Nacht gar keine Betreuung oder irgendwas stattfindet. Und deswegen finde ich Tageskliniken sehr gut eigentlich.
Ist es auch Ihre Erfahrung, Herr Hegel, oder?
Ja, also früher, vor 30, 40 Jahren, waren die psychiatrischen Kliniken zum Teil wirklich nicht sehr angenehm oder patientenfreundlich. Die meisten haben das schon aufgerüstet, aber das Problem ist auch die Personaldecke. Es wird überall gespart und die Zahl der Ärzte, der Psychotherapeuten, sogar der Pflegekräfte, die sind dann eine ganz dünne Decke.
Ja, genau,
und da bleibt dann wenig Zeit für Einzelgespräche zum Beispiel. Da ist dann eines mit dem Psychotherapeuten in der Woche. Ja, das ist eigentlich nicht angemessen, der Situation. Und es ist halt auch so, dass in der Medizin es halt viele gibt, die psychische Erkrankungen nicht als das sehen, was sie sind, nämlich eine häufige und wirklich schwere Erkrankung, sondern es gibt auch viele Kollegen, die halt keine Erfahrung mit Depressionen haben und die denken, naja, das ist halt eine schwere Befindlichkeitsstörung. Ne?
Ja.
Und selbst unter Ärzten gibt es dieses Missverständnis und auch in der Verwaltung natürlich wird es so gesehen und dann werden die Ressourcen oft nicht in diesem Bereich gesteuert, sondern dann geht es halt in die Herzchirurgie zum Beispiel und in andere Bereiche.
Ja. Leider.
Insofern hatten Sie da Glück, dass Sie gleich wirklich einen Volltreffer gelandet haben mit der Adresse.
Genau, ja.
Ja? Wie lange hielt die Episode dann an?
Also ich war 3 Monate da und also das ist auch meistens so ungefähr das Längste. Es gibt wenige Leute, die länger als 3 Monate in einer Psychiatrie sind. Also es kommt vor, auch immer wieder, aber es ist so. Dann habe ich direkt meine Sachen gepackt und bin nach Hamburg gezogen.
Weg aus Köln?
Weg aus Köln.
Haben Sie gedacht, es liegt an Köln?
Ja, schon auch sehr.
Wirklich?
Toll.
Ja.
Lag auch ein bisschen an Köln.
Tatsächlich.
Ja, ich bin einfach erst im Nachrückverfahren zugelassen worden. Als ich die Zulassung bekommen habe zum Studium, gab es so gut wie keine Wohnung mehr. Also ich hatte die ganzen Einführungsveranstaltungen verpasst. Ich war super isoliert, das erste Mal von zu Hause weg und so. Also es war ein richtig guter so Nährboden, um depressiv zu werden einfach. Und Hamburg war ein ganz anderer Staat und hat mich auch erstmal sehr glücklich gemacht.
Toll.
Dass ich dann verstanden habe, dass Depressionen bei mir gar nicht so viel mit dem Äußeren zu tun haben.
Ja, das ist, glaube ich, sehr wichtig, ne? Dass man sagt, es gibt zwar immer wo etwas, wo man sagt, das war jetzt der Auslöser, aber eigentlich schwelt es schon länger und die äußeren Umstände sind nicht so entscheidend, Herr Hegel, oder?
Die Veranlagung ist halt sehr, sehr wichtig.
Ja.
Aber wenn man eine Veranlagung hat, dann sind die äußeren Umstände auch wichtig, ne? Weil die können ja dann triggern und deswegen ist auch die Psychotherapie eine wichtige Behandlungssäule.
Ja. Ja.
Ich habe gelesen, Sie hätten ja schon in der Schule und so weiter damit zu kämpfen gehabt, dass Sie gemobbt wurden.
Genau, ja. Ja, also ich weiß die Auslöser. Also ich habe wirklich einfach eine sehr schwierige Kindheit und Jugend gehabt, sehr, sehr schwierig. Und dachte damals aber auch, wenn ich jetzt erstmal aus Ahaus weg bin, dann wird's besser. Dann war ich in Köln, dann war hier der Start sehr schwierig. Dann dachte ich, gut, dann ziehe ich jetzt nach Hamburg, wo ich immer hin wollte, und dann wird's besser.
Ja.
Und das war auch lange Zeit besser, bis halt in Hamburg auch große Schwierigkeiten irgendwann auftauchten und das dann wieder losging. Und da habe ich so langsam kapiert, okay, ich scheine dazu eine Veranlagung zu haben. Und soweit ich weiß, ist ja auch so, dass jede Depression die Wahrscheinlichkeit für ein Wiederaufflammen der nächsten erhöht. Und irgendwann hatte ich auch so viele, dass es halt... Ist das nicht mehr der Stand der Forschung, Herr Hegel?
Ja, man hat, wenn man mal eine Depression hatte, hat man eine Veranlagung.
Ja.
Und das heißt damit ein gewisses Risiko, weitere Depressionen zu kriegen. Aber wenn man jetzt mehrere hatte, heißt es nicht, dass man dann automatisch noch mehr kriegt. Dafür gibt es jetzt keine Hinweise.
Okay, gut.
Aber es heißt halt, dass man ein hohes Rückfallrisiko hatte, wenn man schon 3 hat. Und man kann ja auch die Rückfallwahrscheinlichkeit beeinflussen. Mit Medikamenten kann man die um etwa 70% reduzieren, also nicht auf 0 bringen. Hat immer noch ein Risiko, dass man noch mehr reinrutscht, trotz Medikamenten. Und mit der Psychotherapie ist das Gleiche. Da kann man auch das Rückfallrisiko reduzieren, aber auch nicht auf 0 bringen.
Ja.
Haben Sie in Hamburg dasselbe studiert wie in Köln?
Nee, ich bin da direkt ans Theater gegangen. Und
welches Theater war
das? An
den
Kammerspielen war ich.
Ja.
Und genau, und habe da tagsüber in der Dramaturgie gearbeitet und nachts an der Garderobe. Und habe alten, reichen Frauen ihre Pelzmäntel wieder zurückgegeben.
Damals noch.
Damals noch.
Und dann hat sich als nächstes erwischt, wieder in Hamburg?
Genau, ja, dann ist mir was sehr Schlimmes passiert und dann war ich wieder drin quasi. Mhm. Also ich glaube auch ohne dieses Ereignis wäre das vielleicht nicht wieder unbedingt zurückgekommen oder hätte sehr lange gedauert. So.
Ja.
Aber ich glaube einfach, ich habe einfach diese Veranlagung, ich habe schon als Kind dazu geneigt, in meiner Familie ist es sehr verbreitet und ich hatte halt eine undiagnostizierte ADHS. Das war, glaube ich, eigentlich der Hauptauslöser. Also seitdem die vor 10 Jahren diagnostiziert wurde, bin ich nicht mehr in der Klinik gewesen und auch seit 4 Jahren nicht mehr in Therapie.
Tatsächlich?
Ja.
Seit 10 Jahren nicht mehr?
Ja.
Ist ADHS mittlerweile zweifelsfrei anerkannt als wissenschaftliche Diagnose?
Ja, in jedem Fall. Das ist sogar eine der Erkrankungen mit der höchsten Vererbbarkeit. Das ist eine Erkrankung, die man ernst nehmen muss.
Ja.
Sie werden behandelt, ne, mit...
Ja, ich nehme Ritalin mittlerweile, ich habe lange Elvanse genommen, aber ich brauche die Medikamente tatsächlich auch mittlerweile nur noch, wenn ich mich wirklich, also wenn ich die Steuer machen muss.
Genau, also bei Ritalin ist es ja so, die kann man auch mal kurzfristig absetzen, die wirken ja auch sehr rasch.
Ja.
Das ist bei Antidepressiva anders. Ne? Man kann es nicht sagen, heute geht es mir schlecht, dann nehme ich mal Antidepressivum.
Nee, das wäre schön, wenn es so wäre.
Ja,
außer Ketamin vielleicht.
Ja, und da braucht man oft 2 Wochen, eine Woche, bis man merkt, jetzt verändert sich was, plötzlich bin ich wieder so, wie ich mich kenne.
Ja.
Ich habe wieder Hoffnung, ich kann wieder schlafen und das Essen schmeckt wieder. Ne?
Ja.
Also das ist der Unterschied zwischen den Medikamenten.
Genau.
Es gibt natürlich immer die Möglichkeit, dass man Läuse und Flöhe hat. Also es kann rein zufällig eine Komorbidität geben. Ne?
Ja.
Aber ich weiß nicht, wie es bei Ihnen war, aber viele mit ADHS kommen ja in viele Probleme mit in der Schule.
Ja.
Manche werden dann zum Klassenclown und
machen
halt allen möglichen Blödsinn. Ne? Und das ist ja dann auch frustrierend, ne?
Ja.
Wenn man hier scheitert und da geht schief. Und da kann man natürlich auch reaktiv mit depressiven Symptome reagieren, ist es dann keine Depression.
Ist eine Erschöpfung vor allem meistens.
Ja, oder einfach eine Frust und viele negative Dinge.
Ja.
Haben Sie es auch so erlebt? Ja,
ja, also ich meine, sieht man ja jetzt, dass also seitdem ich die Diagnose habe, bin ich nicht mehr schwer depressiv geworden. Ich nehme auch seit 10 Jahren die gleichen Antidepressiva. Mhm. Aber vor allem habe ich einfach gelernt, also ich weiß einfach, dass sehr oft die Depression eine Reaktion auf eine wahnsinnig große Überreizung, Überforderung war. Und auch dieses sogenannte Shutdown, was es ja auch bei Autismus zum Beispiel gibt, dass man halt einfach so überreizt ist oder überfordert mit allem, dass sich also der Körper komplett runterfährt und auch das Gehirn und man halt eine Woche lang oder sich gar nicht bewegt, dass das keine depressive Verstimmung ist, sondern einfach eine sehr logische und auch vernünftige Reaktion des Gehirns und des Körpers auf eine zu große Überforderung.
Ist es so bei Ihnen, ja?
Ja.
Okay. Und das ist ohne Leidensdruck, diese Phase?
Seitdem ich weiß, was es ist, ist es nicht mehr so. Also natürlich fühle ich mich furchtbar in der Zeit, aber ich weiß, was es ist und kann deswegen damit umgehen und weiß, in 2-3 Wochen ist es vorbei. Und wenn es nicht vorbei ist, in 2-3 Wochen...
Aber Sie haben Appetit in der Zeit, Sie haben Hoffnung... Nee. Nee. Dann schaut es mir schon ein bisschen aus wie eine Depression.
Ja, ne? Aber es ist eben, also es ist wahrscheinlich so eine Mischung, aber ich weiß einfach, dass es nach 2-3 Wochen vorbei ist. Und dann ist es auch wirklich mit einem Schlag vorbei. Also ich wache eines Morgens auf, kann mich wieder bewegen, alles, fühle mich wieder gut und genau.
Ja, ja. Interessant.
Mhm. Ja, das finde ich auch. Aber ich habe von sehr vielen Leuten gehört, die das haben.
Das lese ich bei Ihnen, wurde das Ehlers-Danlos-Syndrom mit Fatigue. Ja, ist es das?
Das ist eine seltene Erkrankung, ich habe da keine Erfahrung damit selber, aber das ist ja eine Bindegewebserkrankung, gibt viele Unterformen.
Ja.
Die hat jetzt eigentlich mit der Depression wahrscheinlich unmittelbar jetzt nichts zu tun.
Ist aber auf jeden Fall eine häufige Erscheinung, also sowohl ADHS als auch Depressionen tatsächlich, niemand weiß warum, aber es geht sehr häufig einher, genau wie schwere Migräne.
Und damit haben Sie auch zu kämpfen, ja?
Ja, ich habe sehr, sehr, sehr schwere Migräne. Also ich muss mich auch jeden Monat spritzen mit so einer speziellen Antikörperspritze und so, weil die Anfälle so stark sind.
Ja.
Und genau, durch das Ehlers-Danlos ist mein Magen und mein Dünndarm gelähmt, was dazu führt, dass ich sehr oft mich übergeben muss zum Beispiel oder tagelang nicht essen kann und so weiter.
Aha. Ja. Damit haben Sie immer noch zu tun, ja?
Das geht auch nicht weg? Das geht nie wieder weg, ja.
Dafür sind Sie aber drauf wie Bolle.
Ja, das
wenn
ist...
Wenn man liest, was bei Ihnen alles diagnostiziert wird.
Ich weiß, die Liste ist auch so lang und so. Aber ehrlich gesagt, finde ich, ist das der beste Weg, damit umzugehen. Sehr viel darüber zu lachen und entspannt zu bleiben. Also ich habe einfach keinen Bock, den ganzen Tag zu jammern. Also ich habe jeden Tag Schmerzen, ich nehme jeden Tag Schmerzmittel. Ich muss 4-mal in der Woche zur Physiotherapie und kann oft wochenlang einfach nicht aus meinem Bett aufstehen. Aber... Es wäre noch schlimmer, wenn ich in der Zeit, in der ich rauskam und so die ganze Zeit darüber jammern würde und mich schlecht fühlen würde.
Aber das ist ja interessant. Kann man sich das verordnen? Kann man das trainieren?
Kann man trainieren, ja.
Ja,
wirklich, ja.
Ja, ich finde ja. Man kann sich natürlich auch dafür entscheiden, halt immer darüber zu sprechen mit Leuten die ganze Zeit und immer.
Hilft das?
Also ich finde halt nicht so. Ja. Also ich erzähle meinen Freunden schon, heute ist wieder Migräne oder ich habe mich heute wieder den ganzen Tag übergeben oder so. Aber dann wird das Thema auch durch. Dann weiß ich so, die wissen jetzt Bescheid, dass gerade nicht viel geht so. Und es macht natürlich große Probleme. Also ich kann Ihnen beiden gar nicht sagen, wie viele tolle Dinge ich in meinem Leben verpasst habe, weil ich mich die ganze Zeit übergeben musste und nicht raus konnte oder so. Aber ich finde halt immer, es macht ja dann alles noch schlimmer, wenn ich dann halt auch noch die ganze Zeit darüber traurig bin, sondern dann will ich lieber das Leben mit den größten Löffeln fressen. Und ehrlich gesagt hat mir das die Depression auch beigebracht und die 10 Jahre, weil ich habe meine ganzen 20er verpasst, weil ich die ganze Zeit in Kliniken war und bei Therapeuten, mich in Urlaub geflogen, hatte keine tollen Freundschaften, ich war nicht in Clubs oder irgendwas so, ich war halt die ganze Zeit einfach krank so. Und seitdem das vorbei ist, weiß ich das Leben einfach anders zu schätzen, glaube ich.
Ja, aber das ist großartig, das gelingt ja nur ganz, ganz wenigen. Also man könnte ja dann auch sagen, ach, es lohnt sich gar nicht irgendwas, weil nächste Woche geht es mir eh wieder schlecht, ja. Da haben Sie sich selber einfach...
Das ist einfach mit den Jahren passiert.
Schalter umgelegt,
so. Nein, ich glaube einfach, ich habe sehr viele Jahre, war ich einfach traurig darüber, dass ich so viel verpasst habe, gerade in meinen 20ern, die tollste Zeit so eigentlich. Und dann irgendwann habe ich aber gemerkt, dass ich Gott sei Dank die Fähigkeit besitze, mich einfach wahnsinnig über Dinge zu freuen. Und dass ich lieber mich sehr doll über Dinge freue, als die ganze Zeit über Dinge zu jammern, weil ich sehr viele Menschen kenne, die sehr viel jammern über ihre Krankheiten. Auch Leute, die wesentlich weniger krank sind als ich. Und ich finde das unangenehm und glaube auch, dass einem das ganz viel Lebenszeit klaut.
Natürlich, aber also, es muss einem erstmal gelingen.
Ja, manchmal muss man es auch mit der Brechstange durchsetzen.
Okay. Ja, dieses Ehlers-Danlos.
Ja,
welche Arzt hat das diagnostiziert?
Das wurde erst vor 2 Jahren, also weil ich halt diese Magenlähmung habe, die sehr selten ist und vor allem war die bei mir nicht erworben, weil manchmal kann man die auch durch eine Magen-Darm-Grippe oder einen grippalen Effekt oder so bekommen. Und dann hat mir die Ärztin damals gesagt, ihr Sohn hätte auch Autismus und ADHS und schwere Migräne und eben eine Magenlähmung und hat das Ehlers-Danlos-Syndrom. Ich soll das mal verfolgen. Mhm. Und dann war es ganz schwer, es gibt nur 4 Leute in Deutschland, die das überhaupt diagnostizieren, also wenn man sie nicht privat bezahlen möchte. Und dann war ich in der Humangenetik und dann wurde das quasi untersucht. Und ich dachte eigentlich, ich wäre erleichtert, wenn ich endlich wüsste, was mit mir los ist, warum ich immer so müde bin, warum mir immer alles wehtut und so. Aber ehrlich gesagt hat es gar nichts geändert.
Okay.
Mhm. Also ich weiß jetzt halt, was es ist, aber es fällt mir, das ist die Kehrseite von immer alles positiv. Also ich, ich sehe überhaupt nicht, also ich bin überhaupt nicht so toxisch positiv, gar nicht, ganz im Gegenteil. Aber so, es ist halt auch, dass man sich oft überfordert und das muss ich noch lernen, dass ich der Krankheit mehr Raum gebe. Mhm. Ist aber immer schwierig, genau wie bei ADHS, wenn man das so spät diagnostiziert bekommt, hat man ja schon 30, 40 Jahre gelernt, sich zusammenzureißen und das ist schwer wieder rauszukriegen.
Mhm. Und das hören wir aber auch sehr, sehr oft bei den Gästen, dieses sich selber überfordern, auch zu hohe Ansprüche an sich selber stellen oder erstmal erschrecken, dass man nicht so funktioniert, wie man es vielleicht von sich selber erwartet.
Ja, ja? Nervig auch.
Ja. Mhm. Aber Sie sind 10 Jahre, also Sie nehmen Medikamente und Sie wissen alles, was Sie haben, aber Sie sind seit 10 Jahren frei von Depressionen, ja?
Nee, also ich habe immer wieder Phasen, aber eben halt nicht mehr so schwer.
Ja.
Was vor allem durch ein großes, also Psychoedukation einfach, also dass ich halt sehr viel in den 20ern darüber auch gelernt habe, verstanden habe und mich halt auch ein Stück weit selber gut behandeln kann. Also wenn es richtig schlimm wird, dann fange ich halt an, mir wirklich so ein Programm zu machen wie in der Klinik einfach. Mhm. Also mit ganz klaren Tagesstrukturen, auch wenn ich gar keinen Bock habe, mit Bewegung, mit rausgehen, mit regelmäßig essen, mit Wohnung aufräumen, solche Sachen.
Und das schaffen Sie dann auch?
Ja, also es ist schrecklich und es tut weh und ich schaffe es an vielen Tagen auch nicht, aber ich weiß halt, das oder Klinik und dann lieber das.
Mhm. Mhm. Ja, bewundernswert.
Fantastisch.
Danke.
Sie arbeiten ja auch viel.
Ja.
Ja?
Ja.
Für was weiß ich, Zeit Online, Spiegel Online und, ja. Dann haben Sie ein Buch geschrieben. Das
Mehrere,
Buch,
ja.
Ja, das letzte, ist das letzte Drüberleben?
Nee, Sonnenhang heißt das letzte, das ist dieses Jahr erschienen.
Sind das Romane oder? Ja.
Genau.
Natürlich immer die Klischeefrage, wie viel ist da die private Katrin Wetter? Das lässt sich ja nicht vermeiden. Ja,
nee, aber es ist aber, ich sage Ihnen, das nervt wirklich ganz doll. Und
deswegen frage ich es.
Genau, ja, habe ich mir schon gedacht. Also es ist absurd, weil mein letztes Buch hatte einen männlichen Protagonisten und selbst da haben es die Leute gefragt. Ja. Und ich denke halt, also ich finde das manchmal auch verletzend, weil ich habe schon auch manchmal das Gefühl, dass es so ein bisschen auch so mitschwingt, als könnte ich mir keine fiktive Geschichte
natürlich ausdenken. Aber es ist ja auch wirklich ein Schauspieler, der momentan ein bisschen Schwierigkeiten mit dem Drehplan hat. Man hat entweder eine böse Mutti oder einen depressiven Vati, ja, und den verheizt man dann im Taschenbuch.
Ja.
Oder bin ich den Leuten gegenüber ungerecht?
Weiß ich nicht, aber ich schreibe auf jeden Fall nicht zur Selbsttherapie. So, ich schreibe tatsächlich einfach, weil es mein Beruf auch mittlerweile einfach ist. So, ich schreibe jetzt gerade mein 6. Buch und fühlt sich nicht mehr an, wie ich muss mich da jetzt so krass selber verwirklichen. Ich habe, glaube ich, das meiste über mich erzählt jetzt mittlerweile.
Ja.
Ja.
Können Sie sich da so eine Arbeitsdisziplin verordnen, wenn Sie schreiben?
Gar nicht.
Brauchen Sie den Druck zur Ablieferung?
Ja, und ich bin aber auch, ich gebe immer viel zu spät ab. Also ich reiße mindestens 2 Deadlines. Ich kann mich halt auch nicht, also eigentlich ist es so, ich habe 1 Jahr Zeit und dann schreibe ich in den 8 Wochen davor und das dann aber in so 3x2 Tagesschichten. Mhm. So. Also dann schreibe ich halt wirklich an einem Tag 70 Seiten oder so oder nachts noch durch.
Ach, 70
also,
Seiten?
Ja, aber je älter ich werde, desto schlechter geht. Ja, also die Zeit wird immer weniger. So.
Ich diktieren Sie dann rein ins Handy.
Das funktioniert leider nicht. Das sind 2 unterschiedliche Arten zu denken. Also laut zu sprechen und zu schreiben funktioniert irgendwie, ist unterschiedlich bei mir. Aber durch das ADHS geht das halt. Dann bin ich halt manchmal in so einem Hyperfokus und dann kann ich das halt einfach und dann kann ich aber auch wieder 3 Wochen gar nichts machen. Aber so mit, weiß ich nicht, wie Jonathan Franzen da in seinem Bunker jeden Tag 4 Stunden ohne Internet. Ja.
Und schreiben Sie von Hand oder
auf dem Laptop? Ja. Aber ich schreibe alle Kapitel tatsächlich vor, also wo das Kapitel hingeht, welche Personen drin vorkommen und so ganz krass mit Füller in mein Notizheft.
Tatsächlich? Also doch schon so ein Gerüst, so eine Struktur?
Ja.
Bevor es losgeht?
Ja. Ja, das muss ich machen, weil meine Figuren immer sehr introspektiv sind. Die haben immer sehr viele Gefühle und haben sehr viele innere Monologe. Und damit das Buch überhaupt für andere Leute interessant ist, muss es eine gute äußere Struktur geben, damit was passiert in dem Buch.
Wo leben Sie denn jetzt?
In Berlin.
Wie ist Berlin für jemand, der...
Furchtbar. Ich hasse Berlin. Mit jeder Faser meines Körpers. Ja,
wirklich. Aber Sie leben dort, weil?
Weil da alle meine Freunde sind einfach mittlerweile. Und ich da einfach wirklich ein ganz großes, enges soziales Netz habe. Und ehrlich gesagt auch, weil die medizinische Versorgung, gerade wenn man so seltene Krankheiten hat wie ich, einfach sehr, sehr gut da ist.
Tatsächlich.
So. Ja, also es ist wirklich ein Traum für mich da.
Wo zum Beispiel so eine Klinik wie Charité oder wo geht man dann da?
Ja, hin oder also ich wohne im Wedding. Das heißt, ich bin immer im Virchow-Klinikum von der Charité. Aber zum Beispiel die Humangenetikerin, die das Ehlers-Danlos-Diagnostizierung diagnostiziert hat, ist in Berlin. Und die nächste ist, glaube ich, irgendwie im Ruhrgebiet oder so. Ja. Also das ist einfach von Vorteil, in einer Großstadt, also in so einer Großstadt zu leben. Aber an sich, als chronisch kranke Person, Berlin, echt nicht geil.
Was wäre denn dann ideal, wenn die gute Fee käme und sage, bling, welcher Wohnort? Am Meer?
Nee, dann würde ich einfach gerne wieder in Hamburg wohnen. Ja. Hamburg vermisse ich auch bis heute. Hamburg war toll, ja. Oder vielleicht auch im Münsterland bei meinen Eltern. Aber das ist auch so Romantisieren von...
Ja. Ne? Also, wo ist es im Münsterland?
Ahaus heißt es direkt. Ja. An der, da kommt Jens Spahn auch her.
Ja. Grüße bitte. Ja. Nee, der hat es auch nicht leicht. Aber das Münsterland ist ja natürlich, finde ich, eine tolle Ecke. Aber ich verstehe schon, es ist so ein bisschen wieder zurück zu Mutti. Oder oder?
Ja, schon auch. Und ich glaube auch einfach, also ich habe da keine Freunde mehr. Ich müsste dann ständig mit meinem Bruder rumhängen, was cool ist, weil ich mag meinen Bruder. Ja. Aber ich glaube, mein Bruder hätte da keinen Bock.
Ist denn jemand in Ihrer Familie betroffen auch von Depressionen?
Also es kommt vor in meiner Familie.
Ja.
Also in der erweiterten Familie.
Ja, und wie haben Ihre Eltern reagiert, als Sie mit dieser Krankheitsbiografie?
Die waren sehr überfordert. Es war sehr schwer, vor allem für die damals mich in der Psychiatrie zu sehen. Mhm. Also mich da zu besuchen war, aber das sind Gespräche, die wir auch jetzt erst im Nachhinein führen. So. Und ich glaube, die haben einfach wahnsinnig Angst gehabt, dass ich so einfach vor die Hunde gehe, weil ich war weg aus und war nur noch irgendwie depressiv und in irgendwelchen Kliniken und so. Mhm. Aber tatsächlich hat sich sehr viel verändert durch die ADHS-Diagnose, weil wir da, wenn da eine richtige Diagnostik stattfindet, nicht nur hier ist ein Fragebogen, hier sind ihre Medikamente, dann gibt es so Anamnesebögen, wo zum Beispiel auch die Eltern befragt werden. Mhm. Also gerade wenn es im Erwachsenenalter diagnostiziert werden muss. Das hat für sehr viel Gespräche und gegenseitiges Verständnis in meiner Familie gesorgt. Okay. Es hat tatsächlich, hatte eine extrem problematische Familie. Wir haben eigentlich gar nicht mehr miteinander geredet ab irgendeinem Punkt. Und jetzt sind wir uns super nah und sehen uns ständig und so, weil das hat sich tatsächlich dadurch geändert, weil alle dann verstanden haben, was eigentlich mit mir los war.
Aber auch das ist ja eine sensationelle Entwicklung, dass man durch so, ich sag mal, Schicksal dann eine ganz starke Wendung ins Positive kriegt.
Selten. Ich lebe eigentlich den Therapietraum von einer Familie, wo keiner mehr miteinander redet, zu wir verstehen uns sehr gut und sind eng und reden viel miteinander.
Ja.
So. Ja, aber es war tatsächlich, dass sie einfach wahnsinnig überfordert mit mir waren.
Was man ja bis zum gewissen Grad verstehen kann. Ja. Also wenn das in so einer geballten Kraft dann auftritt.
Ja. Und sie erleben ja die Energie hier, die haben sie ja schon angesprochen.
Nee, fantastisch.
Und die gibt es natürlich auch ins Negative. Also ich konnte auch wahnsinnig, also mein Vater redet bis heute von den gigantischen Wutanfällen zum Beispiel.
Das möchte ich lieber nicht erleben bei Ihnen.
Ja, das ist...
Weil sie haben ja auch
ich möchte das gerne erleben.
Sie haben auch so eine Power.
Ja.
Wie äußert sich da? Fliegen da Sachen oder?
Nee, mittlerweile nicht mehr. Mittlerweile bin ich da entspannt, aber früher war ich, da sind auch mal Sachen geflogen und Geschrei und heftige Beleidigungen und so. Einfach typisches, undiagnostiziertes ADHS. So. Mhm. Also einfach ausrasten. Mhm. Ja, aber passiert heute nicht mehr.
Tja, Herr Professor Hegel, da erleben wir doch eine zwar Krankheitskarriere, aber die eindeutig in Richtung aufgehende Sonne geht.
Ja, wirklich?
Mut machen.
Und es ist voll schön, das zu hören.
Ja, also, es ist natürlich
fühlt
toll.
Sich ganz oft anders an.
Genau, was Sie alles auf den Schultern haben und trotzdem... was sie da ausstrahlen. Lebensfreude, ne? Das ist ja nicht nur aufgesetzt, das merkt man ja. Ne? Das ist,
ja. Dankeschön, das bedeutet mir richtig viel, weil ich vorgestern saß hier in meiner Küche und habe noch gedacht, dass ich ja hier hinfahre und dass das so passend ist, weil ich in letzter Zeit wieder mehr immer gegen Winter, Berlin und so damit zu kämpfen habe und so zu hören auch, wie weit man gekommen ist von außen, ist irgendwie voll schön, danke.
Ja, woran arbeiten Sie denn gerade?
Ich arbeite gerade an meinem 6. Buch und wie gesagt, also ich muss im Herbst abgeben, das heißt, ich fange wahrscheinlich so im August an.
Wirklich? Aber dann haben Sie es im Kopf schon mehr oder weniger geschrieben, oder?
Ja,
Aber zumindest die Struktur.
Auch nicht. Also ich weiß, worum es geht. Ich habe ein Exposé geschrieben und ich habe so eine ungefähre Ahnung, wie es ausgeht. Aber ich glaube, also ich bin überhaupt kein Freund davon zu sagen, es gibt ja auch Vorteile von ADHS, weil das einfach oft negiert, wie viel Leidensdruck Menschen damit haben und wie viel Scheitern vor allem sie erleben. Aber ich zumindest kann sagen, die eine positive Seite ist ja, dass man einfach extrem schnell wahnsinnig viel leisten kann. Das hat einen hohen Preis, also danach geht es einem nicht gut und man ist wahnsinnig erschöpft und so, aber deswegen mache ich mir immer keine Sorgen. Also wenn ich nächstes Jahr im Juli anfange, dann weiß ich, dann schaffe ich das trotzdem bis Herbst abzugeben.
Toll.
Habe ich ja bisher immer noch geschafft.
Ja. Super. Haben wir noch Fragen, Herr Professor?
Haben Sie noch was Sie den Hörern mitteilen wollen.
Nee, ich habe das Gefühl, ich habe ganz viel geredet. Also von daher.
Ja, Sie haben wunderbar geredet. Ja. Gell? Also, ja, also macht richtig gute Laune. Gell?
Der Punkt ist, dass wir wirklich, es ist uns noch nie passiert, dass jemand auch in Erinnerung an seine Krankheitsbiografie dann vielleicht so einen kleinen Zusammenbruch erlebt im Gespräch oder so.
Ja.
Sondern alle haben für sich doch Techniken oder auch mit Hilfe von Medikamenten entwickelt, dass sie sich alle auf einer positiven Straße befinden. Ja.
Ja, ich finde das auch total wichtig, weil gerade, also diesen Podcast werden ja sehr viele Menschen hören, die vielleicht auch gerade in einer depressiven Episode sind. Und also ich glaube, das Wichtigste, was ich immer dann denke und was, glaube ich, allen Leuten hilft, ist, sich selber da nicht zu vertrauen. Also einfach nicht zu glauben, was man denkt in dieser Zeit. So. Also, weil das ist, glaube ich, also die größte Falle, dass man eben denkt, alles ist sinnlos, sondern einfach abwartet. Also mein Ex-Freund hat sich suizidiert und das ist bis heute für uns alle unglaublich unfassbar. Vor allem, weil wir alle bis heute denken, hätte er einfach nur ein bisschen noch gewartet, mit jemandem von uns geredet und so weiter. Ja. Und ich glaube, es ist einfach, also gerade zu dieser Jahreszeit immer noch mal sehr wichtig zu sagen, bitte Hilfe suchen, bitte nicht diesen Schritt gehen, sondern nicht glauben, dass wirklich alles so, weil das eigene Gehirn ist krank und ein krankes Gehirn erzählt einem nur kranke Scheiße. Das ist halt nun mal so. Pardon für den Ausdruck, aber es ist ja so.
Ja. Großartiges Schlusswort, Herr Professor Egerl. Also, die reine Freude, Sie heute zu erleben.
Das von Ihnen zu hören, ist mir eine große Freude, Herr Schmidt.
wirklich wahr. Herr Professor Egerl.
Großen Dank.
Danke Ihnen.
War wunderbar.
Schön, danke.
Ganz
danke
toll.
Danke Ihnen beiden.
Bis zum nächsten Mal. Wir freuen uns über Reaktionen und danken für das Interesse. Mein Name ist Harald Schmidt. Dankeschön, alles Gute. Und ich muss ja gar kein verquertes Schlusswort sagen. Das hat Katrin Westling heute in Perfektion für alle Betroffenen gesagt. Dankeschön, bis zum nächsten Mal.
Danke.